Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Henn. Vor einem guten halben Jahr gab es einen turbulenten Polizeieinsatz im Stuttgarter Landtag. Zwei AfD-Abgeordnete wurden aus dem Saal geführt. War dieser Einsatz und der Ausschluss aus den Sitzungen rechtens? Darüber hat heute der Verfassungsgerichtshof von Baden-Württemberg entschieden. Unser Thema gleich bei Deutschland heute. Außerdem haben wir mit Rottenburgs Oberbürgermeister gesprochen. Die Stadt am Neckar will Seenotflüchtlinge aufnehmen, wird aber wohl noch lange auf deren Ankunft warten müssen. Und wir stellen Ihnen eine ungewöhnliche Ferienunterkunft auf Helgolands Düne vor. Dort kann man neuerdings in Papphäusern übernachten. Es war ein historischer Eklat am 21. Dezember im baden-württembergischen Landtag. Dreimal hatte die Landtagspräsidentin die AfD-Abgeordneten Stefan Repple und Wolfgang Gedeon zur Ordnung gerufen. Doch deren kritischen Störrufe und Einlassungen hörten einfach nicht auf. Schließlich verwies die Präsidentin die beiden Politiker des Plenarsaals. Als sie ihrer Aufforderung nicht folgten, rief sie zum ersten Mal in der Geschichte des Plenums die Polizei. Mit deren Hilfe wurden die beiden Politiker aus dem Raum gebracht, außerdem von 3 Landtagssitzungen ausgeschlossen. Die AfD-Politiker reichten dagegen Klage ein. Heute Vormittag hat der Verfassungsgerichtshof in Stuttgart entschieden, dass die Maßnahme rechtens war. Unser Reporter Thomas Wagner hat den Fall für uns beobachtet. Herr Wagner, wie wurde das Urteil begründet?
Na, ich möchte mal aus dem Urteil 3 Punkte herausgreifen. Zum einen steht da ganz ausdrücklich drin, dass der Ausschluss eines Abgeordneten von einer Sitzung eine schwerwiegende Beeinträchtigung natürlich des Abgeordnetenrechts darstelle. Aber im vorliegenden Fall sei das wohl rechtens gewesen, denn verfassungsrechtlich sei daran nichts zu beanstanden. Und die baden-württembergische Grünpolitikerin Muhterem Aras, die auch Parlamentspräsidentin ist, die habe innerhalb ihres Beurteilungsspielraums gehandelt. Also insofern sei da alles rechtens gewesen. Man muss vielleicht auch konkret nochmal sagen, was dem Ganzen vorausgegangen ist. In dieser nämlichen Debatte hatte Stefan Repple, der AfD-Abgeordnete, die Jugendorganisation der SPD, die Jusos, schon mal als rote Terroristen bezeichnet. Und Gedeon hatte die Parlamentspräsidentin als Oberlehrerin bezeichnet, die ein Parlament in Anatolien leiten könne. Das alles ist dem Ausschluss vorausgegangen. Das muss man vielleicht auch nochmal dazu erwähnen.
Und wie haben die Beteiligten jetzt auf das Urteil reagiert?
Also die betroffenen AfD-Abgeordneten, die haben gesagt, ein schlechtes Urteil. Sie sehen das Prinzip der Gewaltenteilung und der Rechtsstaatlichkeit verletzt. Vielleicht hören wir mal, was Wolfgang Gedeon und Stefan Repple dazu gerade eben gesagt haben.
Urteil ist eine Kastration des Parlamentarismus. Das können Sie ruhig so rüberbringen.
Heute ist ein schwarzer Tag für die Demokratie. Es ist bewiesen, wir haben ein deutliches Problem in der Gewaltenteilung in unserer Demokratie. Die Schweizer machen es uns vor. Dort werden die Richter direkt gewählt. Bei uns ist eine indirekte Wahl durch das Parlament nötig. Und da kann man dann nicht davon ausgehen, dass die Richter auch nicht im Verfassungsgericht unabhängig urteilen.
Von einem politischen Urteil war da die Rede. Ganz anders sah das Muhterem Aras, die Parlamentspräsidentin, die das Urteil mit Erleichterung zur Kenntnis genommen hat.
Ich bin erstmal froh, dass der Verfassungsgerichtshof des Landes meine Vorgehensweise bestätigt hat. Ich hoffe, dass damit auch ein Signal an das Parlament geht, dass man sich im Parlament an die Gepflogenheiten hält, die man sich selbst gegeben hat. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch klarstellen, dass diese Tabubrüche glücklicherweise von einzelnen Abgeordneten des Landtags Baden-Württembergs waren und nicht der Regelfall sind.
So Muhterem Aras gegenüber den Kollegen des Südwestrundfunks.
Nicht jedem dürften ja die Namen der beiden AfD-Abgeordneten etwas sagen, Herr Wagner. Wie muss man sie einordnen?
Also Wolfgang Gedeon und Stefan Repple gehören ganz klar dem rechten Flügel der AfD an. Und das zeigt sich auch ein bisschen in der Historie. Man muss ja wissen, die AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag, die ist ja auch schon mal wegen der Casa Gedeon auseinandergebrochen. Es gab Anhaltspunkte, dass Gedeon rechtsextreme und vor allem aber antisemitische Schriften veröffentlicht hatte. Und das führte bereits im Sommer 2016 zu einem Auseinanderfallen der AfD-Fraktion. Fraktion, nachdem der Versuch, Gedeon per se auszuschließen, gescheitert war. Gedeon ist dann von sich aus der Fraktion ausgetreten. Er ist bis heute fraktionsloser Abgeordneter, gehört aber der AfD an. Ja, und Stefan Repple hatte Gedeon damals unterstützt eigentlich und ist eigentlich auch bekannt dafür, dass er eher, sagen wir mal, rechte Positionen vertritt. Das hat er immer wieder gesagt und auch im Zusammenhang mit Diskussionen über rechten Terrorismus. Da haben beide immer wieder kundgetan, dass eigentlich rechtsextremistischer Terrorismus gegenüber Linksextremismus keine große Rolle spielte. Und das kann man auch mehrfach in den Parlamentsprotokollen nachlesen. Das ist auch im Landtag gesagt worden. Und insofern würde ich die Einordnung eigentlich schon eher im rechten Flügel der AfD insgesamt verorten.
Das heißt, man konnte dort schon vor über 2 Jahren so etwas wie einen Flügelkampf beobachten.
Das kann man so sagen. Und Stefan Meuthen war ja damals der Fraktionschef im Baden-Württembergischen Landtag. Der war einer, der eigentlich für den Ausschluss von Gedeon plädiert hat, sich damals aber nicht durchsetzen konnte. Und gerade dieser Tage ist bekannt geworden, dass im Kreis Offenburg, wo Meuthens Heimatsortsverband ist, dass er dort eigentlich nicht als Delegierter für den nächsten Bundesparteitag gewählt worden ist, weil auch dieser Ortsverband eigentlich eher dem rechten Flügel zugeordnet wird.
Danke, Herr Wagner. Der Rauswurf und Sitzungsausschluss von AfD-Abgeordneten aus dem Stuttgarter Landtag war rechtens. In Paris treffen sich heute erneut Außen- und Innenminister der EU-Staaten, um über die Flüchtlingsrettung im Mittelmeer zu beraten. Wieder dabei Bundesaußenminister Heiko Maas. Der SPD-Politiker drängt auf eine gemeinsame europäische Lösung. Aber das geht einigen deutschen Städten viel zu langsam. Allein dieses Jahr sind hunderte Migranten im Mittelmeer ertrunken. Zahlreiche Kommunen haben sich dazu bereit erklärt, Flüchtlinge aufzunehmen. Etwa die Stadt Rottenburg am Neckar. Sie hat sich vor einem Monat mit 12 weiteren Städten zum Bündnis Städte sicherer Hafen zusammengeschlossen. Ich habe mit Stefan Neher, Oberbürgermeister von Rottenburg und Kreisvorsitzender der CDU Tübingen, gesprochen, warum sich seine Stadt so stark macht für die Seenotflüchtlinge.
Ja, wir sehen tagtäglich die Bilder im Fernsehen und in den Berichten, was auf dem Mittelmeer los ist und wie Menschen dort in untauglichen Booten unterwegs sind. Und ich glaube, viele Bürger und auch wir als Stadt Rottenburg haben gesagt, tatenlos zuzusehen ist die schlechteste Alternative. Und Europa, was sich für Menschenrechte stark macht in der ganzen Welt, muss natürlich, wenn man selbst gefragt ist, auch danach handeln. Und deswegen passt die derzeitige Situation nicht zu den Ansprüchen, die wir auch als Stadt Rottenburg haben.
Ist die Seenotrettung für Sie eine Pflicht?
Ja, auf alle Fälle. Es gibt auch eine Pflicht oder einen Grundsatz der Marine, dass jeder, der in Seenot gelangt, auch gerettet wird und ich nicht nach den Gründen frage. Und so ist es meines Erachtens auch hier. Es muss gerettet werden, wer in Seenot ist. Und anschließend gucke ich danach, welches Verfahren das richtige ist und wie das dann auch das Asylverfahren abläuft. Wir sind natürlich auch als Bischofsstadt noch unserer christlichen Überzeugung verpflichtet. Und das ist vielleicht auch das, warum wir manchmal da jetzt auch schneller waren als vielleicht andere. Es gilt, Menschenleben zu retten in jedem Stadium, jetzt das ungeborene Leben oder dann auch das in Not geratene. Und das ist unser Grundsatz, der uns hier auch leitet, zu sagen, diese Hilfe ist dringend notwendig und darf nicht überlagert werden von Überlegungen, die ja so manche dann auch anstellt, je gefährlicher vielleicht der Fluchtweg erscheint, umso weniger wagen sich auf diese gefährliche Route. Das ist unseres Erachtens kein legitimer Grund, jetzt zu sagen, man intensiviert oder man vernachlässigt tatsächlich die Angebote oder die Hilfen der Seenotgeretteten.
Sie haben sich Mitte Juni dieses Jahres zusammen mit 12 anderen Städten zu einem Bündnis Städte sicherer Hafen zusammengeschlossen. Trotzdem geht es ja nicht so richtig voran. Sie haben ja bereits vor Wochen das Bundes- und das Landesinnenministerium angeschrieben, diese wissen lassen, dass sie bereit sind, die Flüchtlinge aufzunehmen. Und die Ministerien haben ihre Bereitschaft auch ausdrücklich begrüßt. Aber sehr viel ist ja nicht seither passiert.
Ja, ich verstehe natürlich, dass hier komplizierte Verfahren abgewickelt werden müssen. Ich glaube aber auch, es ist wichtig, dass man den Kommunen, die jetzt vielleicht an Grenzen gelangen durch bereits vorhandene Flüchtlinge, die im Ort sind, die vielleicht sowieso strukturell Schwierigkeiten haben, die vielleicht einen sehr, sehr hohen Zuzug haben, deswegen das Wohnungsangebot zu knapp ist, die Engpässe im Kindergarten, in der Schule haben, dass man da natürlich jetzt vielleicht nicht verlangen kann, über das Maß hinaus nochmals Flüchtlinge aufzunehmen. Und so verstehe ich auch die Kommunen, die sich als sicherer Hafen erklären, dass sie sagen, wir haben gewisse Faktoren abgeprüft, was Plätze anbelangt der Unterkunft, was aber auch Plätze natürlich anbelangt für Sprachkurse, für schulisches und Betreuungsangebot, dass bei uns da noch eine Kapazität vorhanden ist und wir deswegen auch die Hilfe anbieten können. Und deswegen ist es, glaube ich, schon auch wichtig, dass die Bundes- oder Europaebene darauf reagiert und dann sagt, wir sind hier an schnellen Lösungen interessiert und weichen vielleicht auch mal vom sehr komplizierten Verfahren, das alles seine Berechtigung hat, auch ab, um Menschen die Hilfe auch ankommen zu lassen. Ich sehe immer das Problem, wenn jemand mit dem Hinweis kommt und sagt, klar, wer jetzt aus Seenot gerettet ist, muss erstmal dann die Zeit in der Erstaufnahmeeinrichtung verbringen.
Und das Asylverfahren durchlaufen?
Durchlaufen, aber wenn das so lange dauert, manchmal Monate dauert, dann ist, glaube ich, niemandem geholfen. Dann entsteht ein wahnsinniger Frust bei demjenigen, der sich auf den Fluchtweg begeben hat. Denn monatelang ohne Beschäftigung, ohne Angebot in so Massenunterkünften zu sein, insbesondere auch Familien, das hilft, glaube ich, nicht. Ich sage immer, wer auch nur zeitweise und wenn dann das Asylverfahren zum Ende kommt, dass eine Abschiebung droht, hier in Deutschland sinnvolle Fähigkeiten erworben hat, ob Sprache oder auch Ausbildungsteile vielleicht sogar nur sind, dann ist es sehr gut investiertes Geld auch in eine Art Entwicklungshilfe, denn er wird nach seinem Aufenthalt hier in Europa und der Rückkehr in sein Heimatland deutlich bessere Startchancen haben, als er die vielleicht im eigenen Land jemals erreichen könnte.
Fühlen Sie sich durch den Bund ausgebremst?
Man wünscht sich auch als Kommunalpolitiker da schon noch manchmal eine schnellere Bereitschaft, vor allem angesichts der Zahl. Wenn ich richtig informiert bin, ist ja die Zahl der jetzt durch private Seenotrettung auch geretteter irgendwo bei 500, 600 Menschen. Das ist ja jetzt keine Zahl, die uns tatsächlich im alltäglichen Handeln dann überfordern würde. Klar würde ich auch erwarten, dass hier der deutsche Innenminister manchmal noch einen mutigeren Schritt vorangeht und nicht zu viel ausweicht und auf die große europäische Lösung verweist, solange sie nicht tatsächlich auch griffbereit in der Nähe ist.
Ja. Sie halten ja eine Sammelunterkunft in der Stadt bereit. Was ist denn Ihre Prognose? Wann werden die ersten Flüchtlinge dort ankommen?
Ja, das ist eine Sammelunterkunft, die wir jetzt auch schon vor einem Monat hätten komplett stillgelegt, sprich auch mit Heizsystem und auch der elektronischen Versorgung. Das haben wir jetzt immer noch auf den Herbst verschoben, sodass wir, wie gesagt, in kürzester Zeit auch Plätze bereitstellen könnten. Ich hoffe, dass über die Sommermonate jetzt eine Klärung stattfindet. Ich hoffe natürlich auch, dass immer noch mehr, und das funktioniert ja auch heute schon, immer noch mehr Städte und Gemeinden sich bereit erklären, sicherer Hafen zu sein.
Um den politischen Druck zu erhöhen.
Einmal das, um den politischen Druck zu erhöhen, aber auch um Lasten auf mehrere Schultern zu verteilen. Und ich glaube, wenn Lasten auf viele Schultern verteilt sind, dann ist das auch für die Gesamtgesellschaft eine tragbare Herausforderung und überfordert keine.
Rottenburg wartet auf Seenotflüchtlinge. Das war ein Interview mit dem Oberbürgermeister Stefan Nier. Ferienhäuser aus Pappe auf einer stürmischen Hochseeinsel klingt nach einem Scherz, ist es aber nicht. Dahinter steckt ein nachhaltiges und innovatives Wohnkonzept aus den Niederlanden. Zwei solcher Ferienpapphäuser stehen jetzt auf Helgolands Düne und versprechen umweltfreundliches Übernachten inmitten der Natur. Und eines vorweg, die Unterkünfte sind durchaus wetterfest. Das hat sich unser Reporter vor Ort angesehen.
Helgolands Düne ist ganz anders als die Hauptinsel. Diese schroffe rote Felsformation inmitten der Nordsee, die von unzähligen kreischenden und brütenden Lummen bevölkert wird. Wer auf der Düne Urlaub macht, der sucht Ruhe, will die Kräfte der Natur spüren und die Tierwelt der Nordsee erleben. Es gibt einen Campingplatz und 57 neu gebaute Holzbungalows. Die neueste Attraktion sind die zwei sogenannten Wickelhouses der niederländischen Firma Fiction Factory. Der Kern besteht aus zusammengeklebter Wellpappe. Insgesamt sind es 24 Schichten. Die Außen- und Innenwände sind aus Holz. Eine atmungsaktive und wasserabweisende Membran schützt die Außenfassade. Die wird um die einzelnen Module, die 1,20 Meter breit sind, herumgewickelt. Daher auch der Name. Wickel ist niederländisch und bedeutet Wickeln. Lars Johansson ist Helgolands Tourismusdirektor und hat das Projekt entscheidend vorangetrieben. Er begleitet mich von der Überfahrt von der Hauptinsel zur Düne. Vom Anlegeplatz bis zur Baustelle sind es etwa 500 Meter. Auf die niederländische Firma ist Lars Johansson durch eine einfache Internetrecherche aufmerksam geworden. Ursprünglich waren die Häuser für einen ganz anderen Zweck entworfen worden.
Die Ursprungsidee war mal, daraus Flüchtlingsunterkünfte zu bauen für kleines Geld. Es wurde allerdings jetzt weiterentwickelt zu dem Thema Ferienwohnungen. Und um den Pappkern rum ist eben Holz, gut ganz außen nochmal eine wasserabweisende Schicht. Aber letztendlich sind die kompletten Häuser komplett nachhaltig. Selbst alle Klebstoffe und was auch immer da drin verwendet wurde, ist komplett biologisch abbaubar. Das war uns eben auch ganz wichtig bei der Entscheidung zu den Häusern.
Es sind die ersten Wickelhouses, die in Deutschland gebaut werden. Dass das gleiche auf der Hochseeinsel Helgoland passiert, habe die Firma vor logistische Herausforderungen gestellt, erklärt Terry Werdemeester von Fiction Factory.
Normalerweise können wir mit Fahrzeugen direkt neben die Baustelle fahren. Das macht es sehr einfach, unsere Sachen dahin zu bekommen, wo wir wollen. Jetzt müssen wir viel bedenken. Wie kommen wir überhaupt dahin? Werden wir alles da haben, was wir brauchen? Es gab also am Anfang viele Fragezeichen, die geklärt werden mussten, bevor es losging.
In den Häusern ist alles aus Holz und es wirkt wie auf einem Segelboot. Alles ist dem Zweck untergeordnet, um Platz zu sparen.
Jetzt wird dann der Schlafbereich sein. Die hier etwas größere Küche, die sind im kleinen Haus viel kleiner. Aber ist auch dann nur für zwei Personen. Und das finde ich halt echt ganz witzig. Deswegen spare ich halt, dass das eher für Kinder geeignet ist. Das ist halt so dieses Spiel Schlafkoje.
Zwei Varianten sind probeweise auf der Düne aufgebaut worden. Die eine ist für Pärchen gedacht und die andere für eine vierköpfige Familie. Eine Pantry-Küche gehört zum Inventar. Zum Duschen und Zähneputzen müssen die Naturtouristen allerdings zum nahegelegenen Campingplatz spazieren. Dass nachhaltige Häuser auf der Düne gebaut werden, hat sich schnell herumgesprochen. Ein Gast des Campingplatzes erkundigt sich gleich beim Tourismusdirektor Lars Johansson über die neuen Unterkünfte.
T und L, das geht alles. Ja.
Und was kostet sowas? Pi mal Daumen, so in also der Größe?
Roundabout, ich weiß es jetzt nicht genau, das ist natürlich ein bisschen günstiger als das, ungefähr 60.000 mit allem, was dazu gehört.
Okay. Echt schön. Eine Übernachtung in den zwei aufgebauten Papphäusern kostet um die 100 Euro. Allerdings kann das nicht normal gebucht werden. Die Übernachtungen werden versteigert, was ab sofort auf der Seite von Helgoland möglich ist. Der Profit soll verschiedenen Umweltschutzprojekten gestiftet werden. Bei den zwei Papphäusern soll es aber nicht bleiben.
Wir nutzen die ein bisschen als Testhäuser, um auch zu gucken, wie überleben sie den Winter, wie werden sie von den Gästen angenommen und so weiter und werden dann nächstes Jahr entscheiden, ob und wie viele wir noch dazu bauen. Und Ziel ist, am Ende bis zu 15 hier in diesem Bereich zu haben, aber auch auf keinen Fall mehr, weil es soll eben wirklich solitär in den Dünen sein und eben kein Massentourismus und dicht auf dicht, sondern eben wirklich was Besonderes bleiben.
Auf Helgolands Düne gibt es jetzt Ferienhäuser aus Pappe. Christian Wolf berichtete von der Insel. Gewinner und Verlierer gibt es nach der Entscheidung, wer sich künftig Exzellenz-Uni nennen darf. Reaktionen dazu gleich bei Campus und Karriere. Heute mit meinem Kollegen Benedikt Schulz. Das war Deutschland heute. Fürs Zuhören bedankt sich Claudia Hennen.